Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Diversität versus Uniformität. Die deutsche Polizei und die Einwanderungsgesellschaft. Ein Feature von Luise Sammann.
So, und ich mach jetzt ein neues an. Okay, ich hab's gut. Eins. Das ist echt gut. Kennst du das?
Moderne Musik aus Bosnien. Die junge Frau auf dem blauen Bürostuhl hält ihr Smartphone in die Luft, zieht die Lautstärke noch ein bisschen höher.
Das ist echt schön, oder? Das wird richtig. Was ist das? Elvita? Elvita.
Pechschwarze, extra lange Wimpern, stark geschminkte Lippen, neonorangene Fingernägel. Selma, 18 Jahre, aus Berlin, repräsentiert auf den ersten Blick ein Klischee, nur um es dann gleich wieder zu widerlegen. Die Tochter bosnischer Eltern hat im Sommer erfolgreich ihr Abitur bestanden. Jetzt will sie studieren. An der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin. Selma wird Polizistin.
Es war erstmal ein Bauchgefühl, muss ich sagen. Und ich fand das schon immer sehr interessant. Zumal ich auch nicht so richtig lange irgendwo sitzen kann oder immer das Gleiche machen möchte. Hinzu kommt, dass ich total gerne mit Menschen bin, Kontakt habe und ihnen auch helfe, mit ihnen rede, auch mit verrückten Menschen oder Menschen aller Art. Ich liebe das.
Abwechslung, Verantwortung, ein bisschen Jura, ein bisschen Psychologie. Dass Selma bei der Polizei genau richtig wäre, ergab auch der Berufsfindungstest, den sie nach dem Abitur im Berliner Wunderkind-Institut absolvierte. Einem Coaching-Institut, in dem Politikwissenschaftler Damir Softic Bewerbern wie Selma bei der Berufswahl oder der Karriereplanung hilft und sie gezielt auf die anspruchsvollen Tests bei der Polizei und anderswo vorbereitet.
Es gibt ja eine Art Fähigkeitstest, einen Skilltest, wird auch eingesetzt bei der Unternehmensberatung oder auch auf andere Ausbildungsplätze, werden ähnliche Tests eingesetzt. Von daher, alle, die sich gut vorbereiten möchten auf so einen Test, können alleine im Einzelcoaching bei uns sich darauf vorbereiten oder in Gruppencoachings. Das sind ja häufig so Stresstests, ne? Man hat dann wenig Zeit und man muss dann mathematische Übungen lösen, sprachliche Aufgaben, Logikaufgaben und so weiter.
Über mehrere Sitzungen hatte Selma sich zusammen mit dem Coach auf ihren Test vorbereitet. Als sie schließlich vor den Aufgaben saß, fielen diese ihr überraschend leicht.
Welchen Teil warst du besonders stark aus deiner Sicht?
Im Deutschteil.
Deutschteil, ja. Mathe war so ein bisschen
Das Schwierigste war dieser Merkteil.
Die Zugangshürden für den Polizeidienst in Deutschland sind hoch. Nach den medizinischen Untersuchungen steht als nächstes ein persönliches Auswahlgespräch an. Coach Softic setzt sich Selma mit Stift und Zettel gegenüber, schaut auf seine Uhr. Die Zeit läuft.
Jetzt wollen wir nochmal auf die Interviewsituation eingehen. Die wollen ja natürlich herausfinden, so ein bisschen, wie du eigentlich mit Verantwortung umgehst. Ja, du bist ja dort ausgebildet, um für andere in der Gesellschaft auch Verantwortung zu übernehmen. Und da werden manchmal so politische Fallbeispiele geschildert, ja, oder Situationen aus dem Alltag. Und die wollen dann sehen, wie du dazu stehst und wie du da reagieren würdest. Ja.
Softic lässt die 18-Jährige laut über verschiedene Szenarien nachdenken, in denen sich Themen wie Sicherheit und Datenschutz bzw. Freiheit gegenüberstehen. Beim Einsatz von sogenannten Bodycams durch Polizisten zum Beispiel. Auch den Fall eines von Terroristen entführten Passagierflugzeuges, das auf ein Atomkraftwerk zusteuert, spielt er mit ihr durch. Wie soll die Bundesregierung entscheiden? Das Flugzeug mit seinen Insassen abschießen, um eine größere Katastrophe zu verhindern? Selma überlegt, wägt ab, begründet selbstbewusst ihre Antworten. Ihre Chancen, schon bald in den gehobenen Dienst der Berliner Polizei aufgenommen zu werden, stehen gut. Manchmal, sagt sie, kann sie ihr Glück selbst kaum fassen. Sie, die einzige Schülerin mit einem sogenannten Migrationshintergrund in ihrer Abiturklasse, sie, das Mädchen mit dem angeblich komplizierten Namen.
Früher in der Schule hatte ich immer Angst, weil ich es irgendwie gespürt habe und viele auch mich immer gefragt haben, woher ich komme und woher ich wirklich komme. Das ist diese Frage. Bei anderen Dingen sage ich, meinen Namen muss ich nicht mehr buchstabieren und versuche ihn so ein bisschen einzudeutschen, damit die es verstehen.
Berufscoach Damir Softic kennt die Ängste und Probleme derer, die sich mit nicht deutsch klingendem Namen oder Aussehen für den Staatsdienst bewerben. Sowohl aus eigener Erfahrung als auch aus zahlreichen Trainings an Schulen und Berufsinformationszentren in Berlin und Umgebung.
Und dann kommen natürlich schon mal die Fragen, wie gehe ich denn damit um, dass ich jetzt den Nachnamen habe, Es gibt da eine arabische Familie in den Medien, die hat ja auch den Nachnamen und wie gehe ich denn damit um, wenn ich darauf angesprochen werde? Oder dass man das Gefühl hatte, bei vorherigen Auswahlgesprächen schon irgendwie verdächtig zu werden, und dann stärken wir so ein bisschen die Bewerber in ihrem Selbstbewusstsein und versuchen dann auch in den Simulationen der Interviews auch den Leuten schon mal vorab diese Situation des Auswahlgesprächs zu geben und dann die Ängste denen zu nehmen.
Bewerberinnen wie Selma rät der Coach, ihren sogenannten Migrationshintergrund wann immer möglich als etwas Positives anzunehmen, anstatt sich dafür zu schämen.
Das fängt ja schon an bei dem Bewerbungsschreiben, und da habe ich eine Klientin mal gehabt, auch aus Nordrhein-Westfalen, die meinte, ja, ich muss ja jetzt hier in dem Motivationsschreiben ja auch was zu meinem Bezug zur Polizei schreiben, und sie stammt auch aus Ex-Jugoslawien, und da war es zum Beispiel ratsam zu sagen, dass man eine Erfahrung hat mit einem Staat, der zusammengebrochen ist, ja, was es eigentlich heißt, wenn dort Polizei nicht mehr intakt ist, ja, wenn das Sicherheitssystem des Staates nicht mehr funktioniert, wie wichtig es ist, was für Erfahrungen man da schon als Kind gemacht hat. Deswegen, das ist die Motivation heute eigentlich, am Sicherheitsapparat eines Staates mitzuwirken, ja, und für Sicherheit in der Gesellschaft zu sorgen. Also das kann man ruhig nach vorne kehren und dann auch damit punkten, ja, Pluspunkte sammeln.
Okay, kann ich dir Tee, Kaffee?
Nee, nicht, danke.
Wasser, bitte schön.
Pause. Softic stellt einen Teller mit Kuchen auf den Tisch, bittet auch Malik dazu. Der 23-Jährige steht kurz vor dem Abschluss seines Polizeistudiums. Zurzeit sitzt er an seiner Bachelorarbeit. Damir Softic, der neben dem Coaching am Wunderkind-Institut auch als Dozent an den Polizeihochschulen in Münster und Berlin lehrt, betreut ihn dabei. Auch Maliks Eltern kamen einst aus Bosnien nach Berlin. Einen Polizisten gab es in seiner Familie bisher nicht.
Klar hatte man früher dieses Bild auch durch Freunde oder so, dieses, ja, die Scheißbullen oder so. Und ja, dass wir mit Migrationshintergrund, wir werden immer kontrolliert oder so, so eine Klischees halt. Ja, natürlich war das so im Kopf ein bisschen, aber bei mir haben sich alle, also Freunde, Familie, Bekannte, alle eigentlich sehr darüber gefreut und meinten, dass was Gutes ist.
Malik und Selma stehen für einen Trend, der inzwischen in vielen Großstädten bemerkbar ist. 32% der neu eingestellten Polizeianwärter in Berlin hatten im Jahr 2019 einen sogenannten Migrationshintergrund. In Baden-Württemberg waren es 27 und im Saarland, als Schlusslicht dieser Statistik, immerhin noch 12%. Die deutsche Polizei wird vielfältiger.
In den Polizeihochschulen, da sind auch die Kurse gemischt. Also das ist sehr auffällig. Es gibt Menschen mit türkischem, mit arabischem Migrationshintergrund, mit ja, arabisch, also libanesischem oder palästinensischem und aus Ex-Jugoslawien und Russlanddeutsche und ja, asiatische Leute mit vietnamesischem Hintergrund. Also so bunt wie Berlins Migrationsbevölkerung auch ist, ist auch mittlerweile, sind auch die Kurse bei der Polizei.
Eine Entwicklung, die mehr als nur ein Zufall ist, so Dozent Softic.
Wir wissen ja, deutsche Einwanderungsgeschichte hat ja stark mit den Anwerbeabkommen zu tun, der 50er und 60er Jahre. Und da sind ja vor allem sogenannte Gastarbeiter geholt worden. Diese Jobs gibt es aber nicht mehr, ja, im Bergbau oder in der Stahlindustrie. Und man hat dann gesehen an den Eltern oder Großeltern, jetzt, ja, wie unsicher die gelebt haben mit ihren Jobs. Also ist der Polizeiberuf sehr sicher, wirkt sehr sicher. Ja, man eine Verbeamtung damit erreichen, und das ist ein hohes Motiv.
Softic deutet auf Bachelorstudent Malik, dessen Vater 20 Jahre lang auf dem Bau schuftete, später als Taxi, heute als Busfahrer arbeitet. Die Mutter kümmerte sich erst um die Kinder, arbeitete dann mal hier, mal dort in wechselnden Minijobs. Sohn Maliks Zukunft sieht schon jetzt ganz anders aus. Eine Tatsache, die die ganze Familie mit Stolz erfüllt.
Das ist natürlich, wenn man in den Polizeidienst eintritt, für die Herkunftsfamilien ein sichtbarer sozialer Aufstieg.
Sagt Daniela Klimke, Professorin an der Polizeiakademie im niedersächsischen Nienburg. Die Soziologin beschäftigt sich seit bald 20 Jahren mit dem Wandel der Polizei in der Einwanderungsgesellschaft.
Man rückt ja vor in die staatlichen Berufe, tatsächlich auch in den Kernbereich von Staatlichkeit. Und da sind viele Familien auch zu Recht sehr stolz auf ihre Kinder, wenn ihnen das gelingt.
Doch auch der Staat bzw. seine Institutionen profitieren. In einem Land, in dem mindestens jeder vierte Bürger eine Zuwanderungsgeschichte hat, kann eine Institution, die diese Vielfalt nicht spiegelt, auf Dauer nicht bestehen, ist Klimke überzeugt. Fast überall in Deutschland werden Anwärter wie Malik und Selma aus Berlin deswegen inzwischen gezielt von der Polizei angeworben. Baden-Württemberg machte in den 90ern den Anfang. Bei dringenden dienstlichen Bedürfnissen, so hieß es, sollten auch Deutsche mit Migrationshintergrund oder gar Ausländer in den lange Zeit auffällig homogen besetzten Polizeidienst eingestellt werden. Hintergrund für diesen Schritt dürfte dabei kein allgemeines Interesse an einer vielfältigen Organisation gewesen sein, sondern eine eher funktionale Begründung. Dem deutschen Sicherheitsapparat fehlte der Zugang zu einem stetig wachsenden Teil der Bevölkerung. In Berlin spiegelt der Name einer Einheit aus der damaligen Zeit deutlich den in den 90er Jahren längst nicht nur bei der Polizei vorherrschenden Zeitgeist. AGA hieß die Einheit, die zunächst nur in den migrantisch geprägten Bezirken Wedding und Kreuzberg eingesetzt wurde. Arbeitsgebiet: gezielte Ausländerüberwachung.
Das hat sich dann entwickelt zur Arbeitsgruppe Ausländer. Es waren sehr wenig Kollegen dort in Zivil.
Erinnert sich Taifur Uyulmaz, heute Ansprechpartner für interkulturelle Aufgaben bei der Berliner Polizei.
Im Endeffekt ging es schon darum, Passkontrollen, Überprüfungen, rechtliche Themenbereiche, Illegale und Unterstützung bei Rückführung. Das war schon ihr Themengebiet. Wenn zum Beispiel eine Funkwagenbesatzung einen Menschen überprüft hat, der hatte dann, sagen wir mal, einen ausländischen Pass. Die Kollegen kannten sich nicht aus. Diese Kollegen von der AGA wurden dann hinzugezogen. Die waren sehr repressiv tätig, aber in dem anderen Bereich haben sie auch schon Netzwerkarbeit gemacht. Das heißt also, sie haben bewusst Kontakt zu ausländischen Communities gesucht. Das heißt also, nicht nur bei Überprüfungen, bei es ist jetzt was passiert, sondern vorher schon eben geguckt, Mensch, was macht denn, da gibt es doch jetzt so auf dem Hinterhof, da gibt es eine Moschee, wir gehen mal gucken, die haben doch auch ein Teehaus, vielleicht können wir da mal Kontakt aufnehmen.
Erst viel später begann sich die Einsicht durchzusetzen, dass eine diverse Polizei nicht nur Mittel zum Zweck, sondern für ein Einwanderungsland wie Deutschland eine Selbstverständlichkeit sein sollte. In Berlin etwa, wo Taifur Uyulmaz seit 25 Jahren für die Polizei arbeitet, hat bereits mehr als jeder dritte Bürger eine Zuwanderungsgeschichte.
Es wurden mehr Kolleginnen und Kollegen mit Migrationshintergrund eingestellt, was auch gut und richtig ist. Diese Leute sind aus der Stadt, diese Leute sind hier geboren, aufgewachsen und sie leisten ihren Dienst und gehen praktisch in die Einsätze rein, wenn man das so möchte. Die Kollegen arbeiten mittlerweile in allen Sachgebieten, in allen Bereichen, operativ, aber auch strategisch, und es ist eine Erfolgsstory.
Das allerdings, so weiß Soziologin Daniela Klimke, sahen vor allem zu Anfang längst nicht alle bei der deutschen Polizei so.
Es war eine verordnete Diversität und es gab auch gewisse Widerstände in den polizeilichen Reihen. Aber inzwischen ist es dann doch weitgehend zur Selbstverständlichkeit geworden. Das heißt, inzwischen gilt es einfach als ein Qualitätskriterium, dass man in gewissem Maße in den eigenen Reihen, also die Bevölkerung, repräsentiert.
Warum? Weil ich für etwas begeistern möchte, was mich selbst begeistert.
Um den entscheidenden Hinweis zu liefern.
Um dort nach Beweisen zu suchen, wo sonst niemand hinkommt.
Damit alles reibungslos läuft.
Und so werden heute bundesweit in Imagefilmen mehr Beamte mit sichtbarem Migrationshintergrund einbezogen. Flyer und Broschüren erscheinen teilweise mehrsprachig und liegen in Botschaften oder Kulturzentren aus. Polizisten wie Taifur Uyulmaz, dessen Mutter einst als Putzfrau bei der Berliner Polizei begann und ihrem Sohn so die erste Tür in die Behörde öffnete, werden bewusst als Vorbilder eingesetzt, die auf Messen oder bei Berufsberatungszentren zum Einsatz kommen. Auch Savaş Gel, türkischstämmiger Leiter des Dezernats für Kriminalitätsbekämpfung und Prävention im niedersächsischen Hannover, kennt und unterstützt die Bemühungen der Polizei, diverser zu werden.
Ich glaube, der Erfolg, den man damit haben kann in der Nachwuchswerbung, ist, dass halt auch so Vorbehalte gegenüber der Polizei abgebaut werden. Ich glaube, das gibt es in der einen oder anderen Community dann doch, dass es Vorbehalte gibt oder Sorgen, Ängste, vor allem auch in den Familien, was passiert da mit meinem Kind dann in der Polizei sozusagen. Und da ist es, glaube ich, wichtig, dass die Menschen mit den Kolleginnen und Kollegen dann ins Gespräch kommen. Und das machen wir auch in Berufsmessen oder in Schulen, dass wir gezielt Kolleginnen und Kollegen mit Migrationshintergrund auch einsetzen, ja, damit die Zielgruppe entsprechend besser angesprochen werden kann.
Die Strategie geht auf. Tayfur Uyulmaz und Savaş Gel sind heute längst keine Exoten mehr bei der deutschen Polizei. Thilo Kablitz, als Sohn eines schwarzen Vaters und einer weißen Mutter in einer bunten Großfamilie in Berlin aufgewachsen, ist heute Sprecher der Hauptstadtpolizei. Gerade ist er unterwegs zum Brandenburger Tor, wo sich Gegner der Corona-Politik versammelt haben. Es ist ein sonniger Freitagnachmittag. Vor dem Fenster des Polizeiautos schiebt sich das typisch vielfältige Publikum von Berlin-Mitte über die Bürgersteige. Eine Touristengruppe aus Asien, Krawattenträger mit Coffee-to-go-Bechern neben einer obdachlosen Frau an der Ampel. Ein paar gröhlende Jugendliche mit schwarzen Gelfrisuren und riesigen Sonnenbrillen vor dem Starbucks-Café.
Auf der Straße damals im funkbaren Einsatzdienst war das schon manchmal ein Eisbrecher, dass man eben mit einer anderen Hautfarbe aufgetreten ist. Ich könnte gut als Arabisch oder auch Türkisch durchgehen. Und das hat mir tatsächlich in vielen Situationen geholfen, dass man erstmal ein bisschen entspannter war, als man mich gesehen hat.
Thilo Kablitz hatte, wie viele andere schwarze Menschen in Deutschland, lange vor allem das Gegenteil erlebt. In der Grundschule, wo er noch Schokoladenjunge genannt wurde, beschloss seine Mutter nicht ohne Grund, dem Sohn lieber doch einen deutsch klingenden Vor- und Nachnamen zu geben. Zum Schutz vor Diskriminierung. Was der Name nicht immer schaffte, bewirkte Jahre später die Polizeiuniform.
Ja, die Uniform macht gleich, sie macht einen Uniform. Von daher passiert es tatsächlich auch das ein oder andere Mal, dass man mich als scheiß Deutscher beschimpft oder beschimpft hat. Oder dann halt auch im schlimmsten Fall bis zu einem Nazi, weil man einfach mit den Maßnahmen, die ich getroffen habe, nicht zufrieden war oder nicht einverstanden war, weil man sich nicht anders zu helfen wusste, als diese Pauschalkeule herauszuholen.
Als bizarr bezeichnet Kablitz diese Momente. Vor allem aber sagen sie viel aus über die Gesellschaft, in der er lebt und die ihn, je nach Gusto, mal als Nazi, mal als verdächtigen Ausländer einstuft.
Ja, es ist definitiv so. Wenn ich jetzt die Straße entlang laufe in Uniform, von mir aus abends, dunkle Seitenstraße, ja, also zeichnen wir mal dieses Szenario und mir kommt jemand entgegen, dann sehen die Uniform und bleiben auf derselben Straßenseite. Wenn ich das in Zivil mache, dann sieht das wieder anders aus. Ich finde es immer problematisch zu sagen, nee, es muss meine Hautfarbe gewesen sein. Nee, das muss es nicht gewesen sein. Es gibt unterschiedliche Aspekte. Vielleicht auch einfach nur so die Straßenseite gewechselt, weil man woanders hin wollte. Aber aufgrund der Erfahrung, die man im Alltag gemacht hat, berührt es einen schon und man hinterfragt sich.
Unter anderem Erfahrungen wie diese sind es, die Kablitz einst zur Polizei brachten. Ein Idealist, der die Welt ein Stück besser machen wollte, so beschreibt er sich selbst. Einer mit stark ausgeprägtem Gerechtigkeitssinn, der andere vor dem beschützen will, was ihm selbst manchmal widerfuhr. Bei den Kollegen von der Polizei habe er sich dann von Anfang an geborgen gefühlt, akzeptiert, so wie er war. Umso härter traf ihn die Diskussion der vergangenen Monate. Im Juni meldete sich Kablitz unter dem Titel »Mein Leben passt in keine Schublade« im Nachrichtenmagazin Spiegel zu Wort.
Natürlich hat die Diskussion in der letzten Wochen und Monate auch mit mir was gemacht. Ich habe eine andere Hautfarbe und trotzdem sehe ich mich in Teilen diesem Pauschalurteil ausgesetzt. Wir seien Rassisten, wir würden unrechtmäßig Gewalt gegen bestimmte Ethnien anwenden.
Thilo Kablitz schüttelt energisch mit dem Kopf. Insgesamt, so sagt er, habe er keinen Zweifel an seinen Kollegen.
Das vertrete ich mit jeder Phase, dass ganz, ganz überwiegend alle Kolleginnen und Kollegen, also das ganz überwiegende Gros, rechtmäßig handelt und wirklich mit beiden Füßen fest auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung steht. Also kein Kollege oder keine Kollegin, die ich kenne, würde das in irgendeiner Form begrüßen, dass wir wirklich einen massiven Rassisten in unseren Reihen haben. Nein, definitiv nicht.
Also alles gut? Lag SPD-Politikerin Saskia Esken mit ihrem Vorwurf des latenten Rassismus bei der deutschen Polizei doch falsch?
Black Lives Matter! Black Lives Matter! Black Lives Matter!
Die Demonstrationen, die auf die Antirassismus-Proteste in den USA, auch in zahlreichen deutschen Städten folgten und sich immer wieder auch gegen die hiesige Polizei richteten, erzählen eine andere Geschichte. In immer mehr Büchern, in Interviews und in den sozialen Medien teilen vor allem nicht-weiße Deutsche Erfahrungen mit rassistischem Verhalten durch Beamte. Unter dem Twitter-Hashtag Polizeigewalt und anderswo wird auf Fälle verwiesen, bei denen People of Color unter teilweise nie aufgeklärten Umständen in deutschem Polizeigewahrsam oder bei Einsätzen ums Leben kamen. Rubel Warsame in einer Zelle in Schweinfurt, Ahmad Ahmad in Kleve, Matjula Jabachil in Fulda, Uri Jalo in Dessau. Und auch wenn es nicht immer tödlich endet, nicht-weiße Bürger würden in Deutschland öfter verdächtigt, häufiger kontrolliert und in Gewahrsam genommen, so der immer wiederkehrende Vorwurf. Auch Polizeisprecher Thilo Kablitz aus Berlin kennt ihn gut. Nicht zuletzt aus eigener Erfahrung.
Ja, ich habe auch in der Polizei unschöne Erfahrungen gemacht. In einem anderen Bundesland ist man mir letzten Endes gefolgt, hat mir hinterhergeschaut und ein Kollege, der mit mir in Zivil unterwegs war, aber der eben der Majorität, wenn man so möchte, angehört, der war wirklich verwundert, ja, fast schon geschockt, dass es so offensichtlich und so intensiv war. Ich will es gar nicht relativieren, weil alles davon schmerzt, alles davon tut weh. Aber wenn man sich anguckt, wie viele Fälle es tatsächlich waren und wie häufig ich Menschen begegne oder begegnet bin auch in dieser Behörde, dann ist es verschwindend gering.
Und dennoch konstatierte auch ein Europaratsbericht im März 2020, also noch vor dem Mord an George Floyd in den USA und den darauffolgenden Protesten auch hierzulande, starke Indizien für das Vorhandensein von ausgeprägtem Racial Profiling in der Arbeit der deutschen Polizei. Die betroffene Behörde selbst allerdings gab und gibt sich wenig selbstkritisch. Statt der eigentlich geplanten, dann aber doch abgesagten Studie zum Racial Profiling verkündete Innenminister Horst Seehofer inzwischen, es bräuchte nach seiner Überzeugung eher eine Studie über Gewalt gegen Polizeibeamte. Racial Profiling sei bei der Polizei verboten und müsse deswegen auch nicht untersucht werden.
Ich bin in meinem ganzen politischen Leben ein entschiedener Gegner von Rassismus, von Antisemitismus und Extremismus. Ich glaube, in meiner Zeit ist dagegen mehr geschehen als in all den Jahren vorher. Und deshalb sollten wir das jetzt mit aller Gelassenheit diskutieren. Ich kann sagen, ich erkenne weder im öffentlichen Dienst noch bei der Bundespolizei diesbezüglich ein strukturelles Problem.
Nicht zuletzt die steigende Zahl von Polizeianwärtern und Beamten mit Migrationshintergrund wird immer wieder von denen angeführt, die eine Diskussion über Rassismus in der Behörde für überflüssig halten. Kann eine Organisation mit einer inzwischen derart vielfältigen Belegschaft denn rassistisch sein, so fragen sie? Professorin Daniela Klimke aus Niedersachsen warnt vor solch einfachen Schlussfolgerungen.
Polizisten mit Migrationshintergrund sind wirklich kein Garant gegen Rassismus, einfach weil die Polizei die Fähigkeit besitzt, diese Kollegen mit Migrationshintergrund genauso in ihre Reihen aufzunehmen, wie sie die Polizisten ohne Migrationshintergrund aufnimmt.
Klimke verweist auf das Beispiel der Einheitslaufbahn, die jeder Polizist durchläuft und die dafür sorgt, dass alle Polizisten, unabhängig von Talenten, Geschlecht oder eben Herkunft, die gleichen Inhalte lernen. Ein System, das vielen Anwärtern das Gefühl gibt, endlich gleich zu sein und damit durchaus integrierende Wirkung hat. Zugleich aber ist es Teil des Problems.
Das heißt, in Teilen werden Polizisten mit Migrationshintergrund auch in Scherze eingebunden, die eigentlich gegen ihre migrantische Herkunft gerichtet sind, weil die Kollegen gar nicht mehr dieses Merkmal Ethnizität überhaupt aufnehmen, also wahrnehmen. Da gibt es einfach keinen Unterschied mehr, wenn sie in dem Polizeidienst drin sind. Und insofern werden sie auch nicht den Rassismus verhindern können.
Als homogenisierende Wirkung bezeichnet die Professorin diese spezifische Eigenheit der Polizei. Diversität bedeute im polizeilichen Zusammenhang damit etwas grundsätzlich anderes als im Rest der Gesellschaft.
Das ist wirklich die Problematik, die die Polizei systematisch unterscheidet von Wirtschaftsunternehmen zum Beispiel. Also Wirtschaftsunternehmen, die Diversität in den eigenen Reihen fördern und auch haben wollen, die setzen natürlich auf das Innovationspotenzial. Also das ist ja mehrfach für verschiedene Handlungsbereiche belegt, dass Teams, die eine möglichst hohe Diversität aufweisen, insbesondere mit Blick auf Geschlecht, aber auch mit Blick auf Ethnizität, dass die zu innovativen Lösungen kommen. Und das ist für wirtschaftliche Unternehmen natürlich sehr positiv.
Die Polizei aber funktioniert anders, so die Soziologin.
Sie will nicht Vielfalt im Sinne innovativer, individueller Lösungen, sondern sie beruht natürlich auf einem hohen Maß an Homogenität, auf einem hohen Maß an Anpassung an Regeln, die eben von allen Polizisten gleichermaßen eingehalten werden müssen.
Der berühmte und viel diskutierte Chorgeist gilt als eine häufige und für Beobachterinnen wie Daniela Klimke übrigens durchaus auch positiv zu bewertende Folge dieser polizeispezifischen Kultur. Eine auf Vertrauen und unbedingtem Zusammenhalt basierende Kameradschaft, die sich gerade in Gefahrensituationen bewährt und jeden gleich macht, der einmal dazugehört. Platz für Diversität bleibt dann allerdings kaum noch, meint auch Savas Gell von der Polizeidirektion Hannover.
Die Polizei hat einen klaren Auftrag zu erfüllen, der gesetzlich normiert ist. Wir haben den Auftrag, Straftaten zu verfolgen, aufzuklären, Gefahren abzuwehren und Ordnungswidrigkeiten zu verfolgen. Und wenn man jetzt Diversität daneben liegt als Thema, dann bedeutet ja Diversität, sämtliche Perspektiven in einer Gruppe abzurufen, einzubinden oder entsprechend zu bewegen. Und das können wir halt in bestimmten Einsatzlagen und bestimmten Einsatzsituationen eben nicht. Aber wir haben dennoch Möglichkeiten, wie zum Beispiel in meinem Bereich, der sich mit Grundsatz- und Stabsarbeit beschäftigt, da haben wir durchaus Möglichkeiten, über die Dinge tiefer zu diskutieren, intensiver zu diskutieren und die Perspektiven auszutauschen.
Ob solche strategischen Diskussionen dann aber auch Eingang in die tägliche Polizeiarbeit finden, ist eine andere Frage, der Sohn türkischer Einwanderer in seiner Masterarbeit mit dem Titel »Kulturelles Diversitätspotenzial der niedersächsischen Polizei« nachgegangen ist. Gell betont darin den Unterschied zwischen den verschiedenen Kulturebenen innerhalb der Polizei.
Zum einen die operative Kultur, also ich sag mal sozusagen das, was auf der Straße passiert, was die Kolleginnen und Kollegen im Einsatz- und Streifendienst beispielsweise leisten. Und dann einmal diese Polizeikultur, also eher diese Management-Ebene, die sich halt mit Leitbildern und Strategien beschäftigen. So, und diese beiden Kulturebenen, da ist es wirklich die Herausforderung, dass wir die überbrücken, ja, und dass wir zueinander finden und halt verständlich machen, warum bestimmte strategische Ansätze in der Polizei wichtig sind und warum wir auch möchten, dass das umgesetzt wird.
Eine Herausforderung, der sich die Polizei auch in Zukunft immer wieder stellen muss. Denn das Spannungsverhältnis zwischen Uniformität und Vielfalt in der Organisation wird sich wohl nie vollständig auflösen lassen. Wohl aber lässt es sich reflektieren und ständig neu austarieren. Damit das auf allen Ebenen geschieht, sind die steigenden Zahlen von Polizeianwärtern mit Migrationshintergrund durchaus von Bedeutung. Denn auch wenn sie kein Garant gegen Rassismus sein können, wenn ihr Diversitätspotenzial erkannt und voll ausgeschöpft wird, können Beamte mit bosnischer, türkischer oder auch sudanesischer Zuwanderungsgeschichte die Polizei und damit auch die Gesellschaft insgesamt sehr wohl nachhaltig beeinflussen, so die Überzeugung von Soziologin Daniela Klimke.
Die Integration von ethnischen Minderheiten hat ja auch eine symbolische Wirkung. Das heißt, es wird sichtbar, selbst in die zentrale Institution der inneren Sicherheit rücken Menschen mit Migrationshintergrund auf. Und soweit wir immer noch Kriminalität sehr stark ethnisieren, also sobald Migranten sichtbar werden im öffentlichen Raum, werden sie tendenziell als Sicherheitsrisiko wahrgenommen, zum Teil leider auch von der Polizei, aber eben auch von der Bevölkerung, dann kann dieses Bild sozusagen aufgebrochen werden, wenn eben auch sichtbar ethnische Minderheiten in den polizeilichen Reihen repräsentiert sind.
Diversität versus Uniformität, die deutsche Polizei und die Einwanderungsgesellschaft. Das war ein Feature von Luise Sammann. Die Regie hatte Frank Merfort, an der Technik saß Andreas Stoffels, es sprach die Autorin.